Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auf dem Big Zone YouTube-Kanal zur ersten Folge unseres neuen Podcasts. Mit unseres meine ich meinen sehr verehrten Kollegen Manuel Bauer und meine Wenigkeit.
Servus.
Erstmal danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und Manuel, die haben uns ja jetzt hier ein bisschen ins kalte Wasser geworfen.
Ja.
Ihr müsst euch das so vorstellen, liebe Zuschauer. Wir bekommen hier so 10.000 Euro wert Equipment geschickt, haben keine Ahnung, wie man es benutzt, weil unser Horizont geht über eine Hackenschmidt-Kniebeugenmaschine nicht hinaus. Und jetzt sollen wir hier für euch einen Podcast aufnehmen. Nachdem wir uns jetzt hier durchgewuselt haben, durch den Kabelsalat, die Kameraperspektiven und die Mikrofonoptionen unseres Computers, sind wir jetzt endlich online und können für euch diesen Podcast aufnehmen. Das hier ist die Pilotfolge, also habt ein bisschen Nachsehen mit der Qualität der Produktion. Wie ihr seht, ich habe noch keinen Hintergrund, so professionell wie der Manuel. Der ist nämlich irgendwo verschollen. Aber bald, bald wird die Qualität extrem ansteigen. Kann ich euch nicht versprechen. So, Manuel, wir haben ein paar Themen.
Roman.
Freut mich. Ich hoffe, das funktioniert.
Ja,
wir haben ein paar Themen hier vor uns. Weißt du die Themen?
Ja.
Ich war nämlich gerade auf dem Klo, als die Themen besprochen
haben. Ja, ich habe es grob im Kopf. Also wir starten erstmal, im Prinzip starten wir erstmal mit dir. Du hast ja bekannt gegeben, dass du im Herbst starten wirst. Jetzt einfach mal natürlich die Frage an dich. Wie läuft denn aktuell deine Prep? Bist du zufrieden mit dem kompletten Verlauf? Du hast dich ja noch nicht festgelegt, ne? Was im Prinzip Start
angeht. Ja, genau.
Ich meine, ja, erzähl einfach mal.
Zufrieden war ich ja noch nie.
Ja, das kennt man ja bei dir, ja.
Außer vielleicht, ich sag dir, wann ich zufrieden war. Da war ich auch nicht zufrieden. Aber ich glaube, am meisten Spaß hatte ich bei der Bayerischen Meisterschaft in 2006, wo ich noch keine Ahnung von irgendwas hatte und einfach mitgemacht habe und gewonnen habe. Das war toll, ja. Danach ist dann der Druck, den ich mir selbst gemacht habe und von außen natürlich enorm angestiegen. Mhm. Und ja, jetzt sind wir hier, 20 Jahre später. Also, die Lage ist so, ich will auf jeden Fall irgendwo mitmachen. Offenbach ist ja in ein paar Wochen, wie viele Wochen?
Ja, wir haben jetzt Stand, ab dem Wochenende ist ja, ich weiß ja von meinen Jungs da, die ersten, die starten in Mailand, das ist quasi jetzt in 2 Wochen. Und dann die Woche drauf, also sozusagen in gut 3 Wochen, das Wochenende ist dann Offenbach schon. Das sind jetzt die ersten beiden, ne? Und dann,
ja, das ja, kann,
also die, ja. Die beiden, die kommen ja wahrscheinlich nicht, die sind ja tabu für dich, ne? Hast ja schon gesagt, dass du Offenbach auf keinen Fall machen wirst. Das heißt.
Ja, ich sag dir, wenn es 5 Wochen wären, dann könnte ich mir Offenbach überlegen, aber 3 Wochen ist
nicht. Kurz, ne?
Ja. Ja, ich will nicht so ein, kennst du mich ja, wenn ich wieder so eine Sturzflugdiät mache, dann verliere ich zu viel Muskulatur.
Genau. Ja.
Aber also steht jetzt noch zur kein... Auswahl.
Ja, genau. Was steht dann zur Auswahl für dich?
Prag steht zur Auswahl, das nach dem Mr. Olympia, gell?
Genau. Prag ist dieses Jahr Ende Oktober müsste das sein.
Ja, dann weiß ich, 1. November ist Polen, 8. November ist Rumänien, 24. November ist Japan und ich glaube 30. November ist Spanien.
Soweit ich mich da jetzt.
Ja.
Genau, vorher, ich glaube, vor Prag müsste noch, Frankreich müsste noch ein Wettkampf sein. Ja, also das sind die, die ich jetzt alle weiß, aber es sind ja noch einige, ja.
Pass auf, der Frankreich-Wettkampf, da steht dabei Natural. Okay. Da denke ich mir, wer ist denn bitte in Open Bodybuilding Natural?
Ja, okay, das habe ich nicht gelesen.
Da stand, da steht wirklich dabei, aber Frankreich, bla bla bla, Natural Pro. Da denke ich mir, wie, das ist ja schon antithetisch irgendwie.
Ja, also wenn es aufs Open bezogen ist, definitiv. Vielleicht, ich weiß nicht, was sie denn noch für eine Klasse machen. Eventuell gibt es noch eine Classic Physik oder eine andere. Das war doch in der Classic Physik, wo sich, glaube ich, der Patrick Teutscher qualifiziert hat für die Olympia.
Ja, ja.
Bei so einem, ne? Genau. Also das weiß ich nicht. Aber Fakt ist, hast jetzt nur einige zur Auswahl. Was ist denn aktuell, wie ist denn aktuell dein Gewicht? Wie schwer bist du denn aktuell?
Ich glaube, ich habe mich heute früh, also ich weiß, dass ich mich heute früh gewogen habe. Irgendwie ja, 122,6 oder so.
Was denkst du, mit was planst du an den Start zu gehen? Ich weiß ja, muss man mal extra dazu sagen, du machst ja wirklich alles selbst, ne?
Ja.
Also du hast auch niemanden, der dich anschaut, oder?
Ich mache alles ein. Ja. Ich muss da ganz realistisch sein, 122,4 war ich schon mal auf der Bühne. Mhm. Ja. Und man muss bedenken, dass ich ja mehr oder weniger gerade erst im Januar operiert wurde. Das heißt, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich mein absolutes bestes Paket auf der Bühne zeigen kann. Diesen Herbst. Aber immer wenn ich einen Wettkampf mache, mache ich danach sehr extreme Fortschritte. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich jetzt mitmache. Nur um so eine Etappe abzuschließen. Weil du weißt selber, wie es ist, wenn man so lange Aufbauphase macht.
Ja, ich kenne das.
Irgendwann stagniert es. Du kannst machen, was du willst. Du kannst sagen, du kennst, das weißt du selber auch, wenn du so Coaching-Kunden hast, die sagen dann, boah, ich mache jetzt so lange Aufbau, bis ich so richtig gut bin und mich keiner mehr schlagen kann.
Das ist absoluter Bullshit. Das hat noch nie funktioniert, weil es ist, wie du sagst, also irgendwann ist auch vom Mentalen her, ist, ich will jetzt sagen, ja doch, ein bisschen ist die Luft raus, weil das unmittelbare Ziel fehlt. Dann, wenn du Kandidaten hast, wo irgendwann natürlich der KFA grenzwertig ist, dann musst du sagen, du musst jetzt einfach mal runtercutten, das Ganze. Also ich habe davon auch noch nie was gehalten, wenn Leute da jetzt irgendwie 2-3 Jahre sich nicht mehr blicken lassen und Off-Season machen, das ist meiner Meinung nach noch nie zielführend gewesen. Na, also da gebe ich dir absolut recht. Wenn man da eine Wettkampfsaison macht, du arbeitest trotzdem, es trifft jetzt vielleicht auf dich nicht ganz zu, weil du ja immer 100% fokussiert arbeitest, aber gehen wir jetzt mal bei den meisten Normalen aus, da ist es natürlich ein Unterschied, ob die jetzt sagen, ich bereite mich auf einen Wettkampf vor oder ob die so Off-Season machen. Also selbst bei Profis, bei Guten, weiß ich genau, wenn Off-Season ist, da passt das mal nicht, da passt das mal nicht, okay. Und bei in der Prep sollte natürlich alles passen und arbeitest du mit einem ganz anderen Fokus und das macht dich letztendlich auch wieder besser. Ja, natürlich sollten die Off-Season-Phasen auch nicht zu kurz sein. Ich bin auch kein Freund davon, dass man jetzt ständig da Frühjahr, Herbst, immer auch abhängig, in welcher Klasse man startet. Aber jetzt im Open Bodybuilding, wenn man wirklich sagt, man will sich verbessern, macht es natürlich auch keinen Sinn, von einer Diät in die nächste zu springen, das ist auch klar. Aber ich weiß genau, was du meinst. Also du nimmst das jetzt einfach her, dass du sagst, bereitest dich auf den Wettkampf vor und nimmst hinterher quasi diesen Schub mit und sagst dann nächstes Jahr dann voll angreifen nochmal.
Ja, genau. Und schau, du musst überlegen, ich wurde operiert im Januar und für mich ist diese Operation das ist ja nicht so ein großes Ding, weißt schon, da machst du halt dann danach einen Monat bisschen Piano, so. Aber dann habe ich jetzt doch 6 Monate Vollgas gegeben. Mit Essen und allem. Ja?
Ja.
Und wenn ich jetzt dann eine 2 Monate, weil über zum Beispiel Polen. Polen ist in 10 Wochen.
Mhm.
Ja? Also jetzt am Samstag in 10 Wochen.
Ja.
Wenn ich da jetzt in 2 Wochen anfange, eine Diät zu machen, 8 Wochen, dann bin ich auf jeden Fall fertig. Mhm. Das schaffe ich leicht. Das heißt, ich habe dann doch von Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, da habe ich doch 7 Monate Aufbau gemacht. Und dann mache ich 2 Monate Diät. Dann mache ich 2 Monate Diät. Das ist ganz gut so für alles. Und außerdem, wie gesagt, 7 Monate Aufbau und die Menge, die ich fressen muss, ich mache mir da auch immer ein bisschen Sorgen, dass ich meine Taille und so und meine Proportionen halt ausleier.
Ja, verstehe ich. Wenn man ehrlich sein. Ja.
Genau. Das stimmt genau, was du sagen willst. Ja.
Ja, wenn du das über einen zu langen Zeitraum machst, genau, dann hast du ein Problem, ja.
Man muss mal ehrlich sein. Also ich bin ja nicht der Massivste. War ich noch nie. Das heißt, meine Trümpfe, die ich spielen kann, sind meine Linie, also meine schmale Taille und meine Härte.
Ja.
Weil mit Masse schlage ich keinen. Mhm. Das, und wenn ich mir davon jetzt die Linie kaputt mache, dann habe ich nur noch meine Härte. Das haben aber massive Typen auch.
Exakt.
Einige, zu The Tim zum Beispiel. Ja?
Ja, ja.
Und dann habe ich überhaupt nichts mehr, womit ich mich absetzen kann von anderen.
Ja, absolut. Das ist die richtige Strategie. Sehe ich genauso. Also das ist, wie du sagst, wenn du zu lange die Leute, die Riesenmengen essen müssen, ist das irgendwann die Gefahr. Außerdem ist auch irgendwann die Gefahr bei diesen Riesenmengen, wenn du das über einen sehr, sehr langen Zeitraum machst, dass du irgendwann die Verdauung gegen die Wand fährst, dann hast du natürlich auch nichts gewonnen. Also das muss man schon abwägen. Und das ist aber auch genau wieder das Thema, was wir gehabt haben. Wenn Leute einfach zu lange eine Off-Season machen, dann werden die früher oder später alle an diesen Punkt kommen. Oder irgendwann hast du auch das Problem, dass du das du bist irgendwann so gesättigt, dass du die Mahlzeiten gar nicht mehr reinbekommst. Ne? Da bist du froh, wenn du Diät machen darfst, dass du sagst, ich darf oder muss jetzt mal wieder weniger essen. Also ich sag gerade jetzt bei Leuten wie dir, die so extrem viel essen müssen, da finde ich das absolut die richtige Strategie.
Ich sag's dir, und genau das war der Grund, warum ich mich entschieden habe, jetzt mitzumachen. Mhm. Weil erst mein ursprünglicher Plan nach der Operation im Januar war, ich mache in 2026 gleich die ersten Wettkämpfe, die am Anfang des Jahres sind. Das war mein ursprünglicher Plan. Ich dachte mir, ja, ich ziehe jetzt ein Jahr durch und dann mache ich 8 Wochen oder 10 Wochen Diät und so. Und dann jetzt nach sechs Monaten habe ich gemerkt, boah Mann, ich kann nicht mehr essen. Meine Verdauung ist so schlecht. Ich bin immer voll. Ich kann gar nicht mehr richtig trainieren, weil ich die ganze Zeit nur vollgefressen bin. Mhm. Und ich muss jetzt so ein Reset machen, dass die Masse, die ich jetzt aufgebaut habe, hart werden lassen. Und dann kann ich wieder einen Schritt nach vorne gehen.
Ja, genau.
Ja. Und genauso hat es letztes Mal auch funktioniert. Da ging es nicht so gut das war da, wo ich in Tampa mitgemacht habe, in 2022 und in Texas, wo ich so schlecht war.
Ja.
Da habe ich auch Aufbauphase gemacht von der anderen Hüft-OP. auch so, auch, also bis ich es nicht mehr ausgehalten habe, sage ich mal. Ja. Und dann habe ich den Tampa-Wettkampf gemacht und Texas, habe natürlich voll, da habe ich voll verschissen, ja.
Ja.
Aber danach ging es dann wieder aufwärts und dann habe ich mich für Mr. Olympia qualifiziert.
Genau.
Das ist schon gleich ein halbes Jahr wieder später. Also genau, ja. Ich mache jetzt einfach wieder den gleichen Ablauf, den ich damals schon gemacht habe. Und dann passt es, denke ich.
Mhm. Klingt auf jeden Fall gut.
Also eigentlich haben wir ja jetzt schon hier preisgegeben, dass ich in Polen mitmache, gell? Also habe ich jetzt ja. Eigentlich gerade so, hat sich jetzt so rauskristallisiert.
Hat sich rauskristallisiert, genau. Aber ich meine, interessiert er deine Fans? Mich hat es auch interessiert. Ich meine, ich habe gewusst, dass du gesagt hast, Offenbach-Mailand, das ist noch zu früh. Aber die anderen Wettkämpfe dann, Prag, denke, da werden wir es auf jeden Fall auch sehen. Bin ich sehr gespannt. Was mich mal noch interessieren würde, wenn du jetzt die letzten Jahre mal schaust, sind deine Diäten, also ich kann es ja als ehemaliger Athlet selbst beurteilen, sind deine Diäten, machst du nahezu immer das Gleiche oder hast du jetzt, ich gebe dir mal ein Beispiel, oder hast du auch in Diäten für dich erkannt, dass du sagst, du steigst jetzt beispielsweise mal auf dieses oder jenes Nahrungsmittel mehr um, was du in der Vergangenheit vielleicht noch nicht gemacht hast, baust das zusätzlich mit ein oder hast vielleicht für dich jetzt erkannt, du hast spezielle Supplements, wo du sagst, das ist neu für dich oder ist das die letzten Jahre bei dir immer straight gewesen, dass du immer exakt das Gleiche machst oder hast da für dich jetzt auch die letzten Jahre Dinge verändert?
Die größte Änderung, die ich vorgenommen habe oder vornehmen musste, war, dass ich Nahrungsmittel in meinen Ernährungsplan aufnehme, die es mir erlauben, mehr zu essen, wovor ich früher Angst hatte. Ich dachte immer, Vorbereitung heißt Reis oder Reiswaffeln, Fisch, Eiklar, Hühnchen, fertig.
So. Die Klassiker natürlich.
Mittlerweile muss ich aber so viel essen, selbst in der Vorbereitung, dass mich auch diese Nahrungsauswahl immer noch zu voll macht. Das heißt, ich habe wirklich bis zum Schluss Kohlenhydratpulver drin und Haribo drin, einfach Kohlenhydrate, die ich nicht merke, dass ich sie esse.
Ja.
Die ich trinken kann. Ja. Die Proteinquellen sind schon noch dieselben. Ich lasse jetzt oft Eiklar weg, weil es mir auch zu viel Volumen hat. Dann nehme ich lieber Isolat und trinke einfach, dann ist es weg. Aber ja. Im Grunde sind meine Nahrungsmittel jetzt Kohlenhydrate, die auf Reis basieren. Dann teilweise auch so Kelloggs oder sowas. Haribos, Kohlenhydratpulver und Fisch, Hühnchen, ab und zu rotes Fleisch und Whey. Das sind so meine Nahrungsmittel. Und da gehe ich jetzt so, was sich auch noch geändert hat, ist, dass ich nicht mehr einfach reduziere über die Wochen und es wird immer weniger, sondern ich gehe so ein bisschen zickzackmäßiger vor. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich einen Tag frei habe, so wie heute, dann ist das so meine Fettverbrennungsmöglichkeit.
Ja.
An dem Tag. Da kann ich so richtig tief mit den Kalorien gehen und an dem Tag Fett verbrennen. Dafür, wenn ich Beine trainiere, da weiß ich, da haut's mich zusammen. Ich sehe wirklich, wie ich an so einem Tag schrumpfe.
Ja, genau.
Und da lade ich dann Kalorien und Kohlenhydrate richtig drauf, so an einem Tag. Und wenn halt so Sachen sind, so wie Brust oder Schultern und so, dann halte ich es mehr so in der Mitte oder je nachdem, wie schnell ich die Vorbereitung durchlaufen möchte, reduziere ich an den Tagen auch mehr. Ja. Also es ist so ein bisschen, mehr oder weniger entscheidet sich das jeden Morgen, was ich an dem Tag mache.
Ja, du kannst das machen, du kennst jetzt deinen Körper so gut. Wäre natürlich jetzt für einen anderen ganz schwierig, wobei du natürlich eine absolute Ausnahme bist, aber es ist immer wieder interessant. Mich fragen ja Leute beispielsweise auch immer, ja, wie kann das sein, dass beispielsweise der Tim so wenig essen darf? Und dann hast du jetzt Leute wie dich. Ja, aber das war auch schon immer so. Das ist auch, teilweise hat das nichts alleine mit dem Körpergewicht oder der Muskelmasse zu tun. Es gibt einfach Leute, und man muss das ja auch so betrachten. Das hört sich für manche immer dann so toll an, wenn sie das erstmal hören bei dir, ja, der kann in der Diät noch so und so viel essen. Da sage ich immer, jemand wie der Roman, der das ganze Jahr über so viel essen muss, das ist alles andere als ein Spaß. Ne? Das ist genauso scheiße auf gut Deutsch, also wie Leute, die halt relativ weit runter müssen in der Diät. Das ist natürlich auch nicht der Optimalfall. Andererseits ist das wieder der Vorteil jetzt, wenn es Leute wie ein Tim hast, wenn die auch mal wenig essen oder selbst leerlaufen, ohne Kohlenhydrate, dann werden die halt nicht flach. Da musst du jetzt nie Angst haben, dass die irgendwie flach werden, dass das Volumen weggeht. Ne? Das hat immer seine Vor- und Nachteile. Und letztendlich ist da einfach jeder Körpertyp unterschiedlich. Das muss man rausfinden. Und das ist dann auch immer, das ist einmal so lustig teilweise, wenn es gerade jetzt mal Leute hast, die ersten Male Wettkämpfe machen und kommen dann mit irgendwelche Ladeprotokolle oder so, wo die irgendwie sehen, sage ich, da gibt es keinen Plan A oder sonst was. Das ist so individuell. Es gibt tatsächlich Leute, die müssen zum Wettkampf fast entladen schon hingehen. Und dann gibt es halt Leute wie dich, die also absolute Unmengen essen müssen, um diese optimale Kombi aus Härte und Fülle, auf das, was ja letztendlich ankommt auf der Bühne, dass die das optimal bringen. Und das muss man auch erstmal herausfinden, weil ich weiß ja auch bei dir, du hattest ja, ich habe das schon mal gesagt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das genau war, ich habe das schon mal gesagt, der Roman hat für sich jetzt einen sehr, sehr guten Weg gefunden, dass er eben diese Kombination aus Härte und Fülle richtig auf den Punkt bringt. Weil du hattest in der Vergangenheit, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, war ja genau das Problem, dass du zwar hart warst du in der Regel immer, aber man hat gemerkt, das Volumen war irgendwann komplett weg. Ne? Und dann hast du irgendwann für dich den Weg gefunden und seitdem bringst du ja nahezu plus, minus, paar Prozent, was ja ganz normal ist. Aber die paar Mal, wo ich dich jetzt auch live gesehen habe, hast du immer eine super Kombi gebracht aus Härte und Fülle. Und das ist auch was, das muss man erst herausfinden. Genauso wie ich beim Tim beispielsweise halt herausgefunden habe, dass man da auf keinen Fall zu viel machen darf, weil ansonsten läuft er auf gut Deutsch zu, dann wird es noch schlechter mit der Mittelpartie. Aber das sind halt so Dinge, da kannst du nie sagen, was weiß ich, jemand muss jetzt vor einem Wettkampf sich richtig vollladen. Nö, das ist einfach komplett unterschiedlich. Das einfach mal für euch da draußen. Das müsst ihr einfach rausfinden. Und da gibt es keinen Plan von irgendeinem Coach, wo man sagt, ja, das ist jetzt ein Ladeprotokoll, so ungefähr, das passt schon. Das hat sich bewahrheitet bei vielen Athleten, mag bei vielen Athleten auch funktionieren, heißt aber nicht zwingend, dass es für euch genauso funktioniert. Also das ist immer dann wieder interessant zu sehen, wie unterschiedlich da die Körper einfach reagieren.
Ja. Und noch komplizierter wird's, wenn, das weißt du selber, es ist auch nicht jeder Wettkampf gleich. Weil du hast gesagt,
das ist das Nächste.
Der Roman hat jetzt seinen Weg gefunden. Aber ich habe wirklich so miterlebt, ich habe ja von August 2022 bis November 2023 habe ich 15 Wettkämpfe gemacht.
Ja, das war brutal, ja. Ja.
Und ich sag's dir, bei jedem Wettkampf war es ein bisschen anders.
Ja, genau. Genau. Das kommt ja dazu.
Wettkampf dachte ich mir, also ich wusste dann schon so ungefähr so, wie ich jetzt vorgehen muss. Aber es war immer teilweise so richtig brutal, dann mal wieder nicht so viel. Und dann wieder so.
Ja. Das ist auch das,
deswegen Roman, kann man nicht. Deswegen kann man nie sagen, so ist die letzte Woche. So macht man die letzte Woche. Weißt du, kennst ja die.
Genau. Das ist auch, du wirst das ähnlich sehen wie ich. Ich sage immer so, wenn du Leute siehst, du kannst ja jeden Top-Profi hernehmen. Ich kann mich noch daran erinnern, der Albert Busek hat zu mir mal gesagt, und da hat er recht, die absolute Bestform, die hast du einmal in deinem Leben. Und da gibt es ja viele Athleten, da hast du direkt ein Bild vor Augen, weiß beispielsweise Jay Cutler damals 2009, wo es ja dieses bekannte Foto gibt, wo das auf die Bühne kommt, drückt das Bein durch, du weißt genau, was ich meine. Da habe ich den live gesehen, da wusste ich sofort, den schlägt heute niemand. Das hat er einmal in seinem Leben gebracht. Natürlich plus, minus, gibt Leute, die haben sehr oft eine Topform gebracht, wie jetzt beispielsweise ein Dexter Jackson oder so. Aber du kannst bei jedem, findest du einen Wettkampf, wo man sagt, da hat alles gepasst. Und das ist, glaube ich, für die Leute auch immer wichtig zu wissen. Das hat auch, da braucht man, also das hat, ist zum Teil auch einfach, gehört Glück genauso dazu. Weil du stehst manchmal auf am Wettkampftag, das ist von so vielen Faktoren abhängig. Wie hast du geschlafen? Dann, wann der Wettkampf manchmal verzögert sich das Ganze eine Stunde vorher, hast noch super ausgesehen. Und es gibt keinen, ich sage das immer wieder, keinen Coach der Welt oder auch keinen Athleten der Welt, der 100% das so timen kann, dass man, weil sonst wäre es einfach, dann würdest du immer in absoluter Topform auf der Bühne stehen. Aber das ist ein Teil, ist immer auch Glückssache dabei. Also es kann ja keiner dir irgendwie ausrechnen oder sagen, in den Muskel müssten jetzt noch, was weiß ich, 100 Gramm Kohlenhydrate rein oder noch 500 Milliliter Flüssigkeit oder ab wann ist es am Kippen. Das ist immer ein Teil, bisschen Glückssache. Ich kann da mal eine kurze Anekdote erzählen. Das war immer so lustig, als der Ronny Rockel damals seinen ersten Profi-Grand Prix gewonnen hat in Australien. Da hat er ja unter anderem den Lee Priest in Australien geschlagen und auch den Branch. Und dann habe ich ihn Ronny irgendwann mal gefragt, als wir zusammengearbeitet haben, das erste Mal, Ronny, was hast du bei dem Wettkampf gemacht? Und sagt, nichts. Er ist darüber geflogen auf Australien, hat im Flugzeug gegessen, was es gegeben hat. Er war immer relativ kurz vorher erst beim Wettkampf vor Ort und ist aus dem Flieger ausgestanden, rausgestiegen, war im Hotelzimmer und hat gesagt, Form sieht super aus. Ne? Aber das war im Prinzip, wenn man so will, oder wenn du an Markus Rühl fragen würdest, wäre es wahrscheinlich ähnlich damals bei der Night of Champions. Ich will jetzt nicht sagen, komplett ein Zufallsprodukt, aber die wissen manchmal da selbst nicht, was die gemacht haben. Das hat an dem Tag einfach gepasst. Ne? Und das muss man einmal ganz klar sagen, das ist bei so vielen Athleten so, du machst Dinge, das ist genau, was du angesprochen hast, da gibt es kein Schema, was man sagt, das hat jetzt super funktioniert, dann machst du es eine Woche drauf oder in der nächsten Wettkampfsaison wieder so und dann funktioniert es eben nicht wieder so. Das ist einfach auch das Besondere im Bodybuilding oder gerade bei Wettkämpfen, da gibt es eben kein Schema. Natürlich hat man die Erfahrungen dann, aber letztendlich läuft jeder Wettkampf anders, jede Vorbereitung, da ist das Gleiche, du machst eine Diät nie exakt genauso wie die andere. Ich begründe es dann immer so einfach, sonst wäre es wirklich relativ einfach, müsste ja jeder Top-Profi oder jeder Amateur, scheißegal, hat für sich seinen Weg gefunden und sagt dann, und das mache ich jetzt jedes Mal wieder gleich und dann stehe ich immer in Topform auf der Bühne, aber so einfach funktioniert es halt nicht. Das ist mir... Das stellen absolut. Die Leute sich manchmal so vor, ne? Aber du weißt ja selbst, wie es ist.
Ja, also es ist absolut so. Es geht null irgendwie mit so, also es gibt kein Kochrezept, keine Anleitung. Selbst wenn man es einmal richtig getroffen hat, kann man nächstes Mal genau das Gleiche machen und komplett anders ausschauen.
Exakt, genau so ist es.
Ja. Okay, so viel zu mir, gell?
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, Roman, wo wir dich dann das erste Mal sehen. Wie gesagt, vielleicht in Prag oder wo ich dich auf jeden Fall das erste Mal live sehe. Wir werden uns ja vorher auf jeden Fall in Offenbach schon sehen, da bist du ja als Zuschauer vor Ort, ne?
Ja.
Genau. Und ja, Lassen wir uns mal überraschen, was du dieses Jahr für ein Paket bringst. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
Ich auch. Okay, was ist da? Was haben wir als nächstes auf der Liste?
Ja, ganz, ganz aktuell.
Oh, ich weiß.
Gibt natürlich jetzt zig Reaction-Videos schon drauf, aber ich denke, wir geben auch mal unseren Senf dazu. Wenn es die Leute interessiert. Urs hat es ja gestern angekündigt oder veröffentlicht sozusagen, dass er jetzt in die offene Klasse wechselt. Ja, was denkst denn du darüber? Würde mich mal interessieren, wie du das Ganze siehst.
Ich sag dir ganz ehrlich, ich kann es voll nachvollziehen.
Ja.
Ich habe natürlich dem Urs, ich würde mir nie rausnehmen, dass ich zum Urs sage, hey, warum machst denn du nicht so und so?
Ja.
Weil es ist seine Entscheidung.
Ja. Das ist mal das Wichtigste, ja. Genau.
Das ist das Allerwichtigste. Ich weiß noch, wo der Fabian Meyer gesagt hat, er hört auf mit Wettkämpfen wegen seiner Familie und Kinder Familie. Und so Zeug.
Ja. Genau, ja.
Da haben dann welche drunter kommentiert, ja, sein Problem ist halt seine Familie und so. Das ist nicht sein Problem. Das ist seine Entscheidung.
Exakt.
Also, so, ja. Und dem Urs sein Problem bisher war auch nicht das Gewichtslimit, sondern es war seine Entscheidung, jedes Mal da in das Gewichtslimit runterzugehen und auf den Titel des Classic Mr. Olympias abzuzielen. Das ist eine Entscheidung, das ist kein Problem.
Ja.
Wenn er jetzt sich dazu entschieden hat, das nicht mehr machen zu wollen und bei uns in der offenen Klasse antreten möchte, dann ist es auch seine Entscheidung. Das heißt, im Grunde hat da niemand was dazu zu sagen oder niemand über ihn zu richten, sondern wir sollten einfach alle, wenn es uns interessiert, gespannt zuschauen und uns unterhalten lassen von dem, was auf uns zukommt. Ich persönlich, wenn du meine Meinung fragst, hätte das vor langer Zeit schon gemacht. Also so vor ein paar Jahren habe ich mir schon gedacht, Mann, wie kann man trainieren jedes Jahr nur um dann das, was man an Fortschritt gemacht hat, wieder wegzumachen und das jahrelang wiederholen. Ich weiß noch einmal, 2010, da war ich in der Männer 5 bei den Amateuren und habe die Bayerische gewonnen mit 104,5 Kilo. Und dann, da hat mir der Bernhard geholfen bei der Vorbereitung. Und die Deutsche war 2 Wochen später. Und dann haben wir überlegt, sollen wir jetzt versuchen, unter 100 Kilo zu kommen, um in der Männer 4-Klasse zu starten und dann deutscher Meister zu werden? Weil in der Männer 5 war so der Markus Hoppe und lauter so massive halt. Und wir dachten, naja, du bist nicht so massiv, du wiegst gerade so 104 Kilo, die anderen wiegen alle 110, 100 irgendwas, ja. Vielleicht sind deine Chancen in der Vierer besser. Und dann haben wir uns auch gemeinsam dazu entschieden, in die Männer 4 zu gehen. Dann habe ich in den 2 Wochen die 4 Kilo weggemacht. Und beim Wiegen war ich dann wirklich 100,0. Mhm. Da haben die gesagt, welche Klasse willst du, 5 oder 4? Da habe ich gesagt, 4. Was leider die Fehlentscheidung war. Hätte ich die 5er gemacht und nicht mich vorher 2 Wochen da weg gehungert, dann wäre ich wahrscheinlich deutscher Meister geworden.
Ja.
So. Jetzt war ich dann nur Vizemeister Ich war dann nur Vizemeister hinterm Ilario
Rangioletti.
Ja. Aber worauf ich hinaus will, diese zwei Wochen waren die zwei Wochen, die mir im Bodybuilding am wenigsten Spaß gemacht haben. Da habe ich es gehasst.
Ja.
Weil ich habe zwei Wochen trainiert und dachte mir, ich muss jetzt die 5 Kilo Muskelmasse, die ich habe, wegmachen.
Genau.
Ich habe mir wirklich zwei Wochen lang gedacht, was für ein Scheiß.
Ja.
Und der Urs,
ich weiß, was du meinst.
Hat es ja jetzt jahrelang gemacht.
Genau.
Und da dachte ich mir so, wie kann der das machen? Ich habe es nicht mal zwei Wochen ausgehalten.
Ja. Ich habe mich das auch schon immer gefragt und habe mir gedacht, das war von der Strategie her eigentlich ja schon immer falsch, wenn man so will. Aber andererseits ist es natürlich so, das Ziel von jemandem, der Bodybuilding mit Herz betreibt, der will ja Progress machen, der will sich verbessern, Bodybuilder will Muskeln aufbauen. Jetzt hätte man in der Vergangenheit schon sagen können, der Urs hat ja immer viel abkochen müssen. Hätte man schon im Prinzip die Off-Season alles anders gestalten sollen, müssen, wie auch immer. Aber das ist schwer, wenn du natürlich da immer schon mit angezogener Handbremse arbeiten musst ohnehin und der Körper wächst aber trotzdem noch oder hast das entsprechende Gewicht, die Muskelmasse und musst das dann wegkochen. Ich meine, wir wissen auch, nach hart kommt dünn und meistens geht es ja nicht an den Stollen weg, was die Stärken sind, wie jetzt in Urs seinen Fall. Hätte man sagen können, ja, geht lieber ein bisschen was von den Beinen weg, aber er behält es an den Armen und am Rücken, aber es ist meistens nicht so. Es ist ja in der Regel immer so, deine Schwachstellen oder was du dann vielleicht in der Offseason verbessert hast, das fliegt dann in der Diät immer zum Schluss wieder weg. Also das heißt, das ist auf gut Deutsch für den Arsch. Ich kann mir halt vorstellen, beim Urs, logisch, die letzten Jahre, er war ja immer top platziert, hat natürlich dann irgendwann auch zu Recht den Anspruch gehabt, ich wäre vielleicht eines Tages mal Mr. Olympia, vor allem auch nachdem der Siebam abgetreten ist. Okay, dann ist der Mike gekommen. Aber jetzt ist er ja, glaube ich, war Urs dieses Jahr so schwer wie noch nie. Man muss ja dazu sagen, beim Urs mit dem Gewicht in der Offseason, roundabout 125 Kilo, ich meine, der ist ja alles andere als fett damit. Ne? Und dann, wenn du weißt, vom Kopf her, das ist auch, ich weiß das von ihm auch, dass das psychisch eine Riesenbelastung ist. Wenn du weißt, ich muss jetzt da runter auf, ich glaube in seinem Fall 104, 105 Kilo. Das 103. ist schon zermürbend. Oder 103 sogar, okay. Das ist schon zermürbend, wenn du eigentlich dann siehst mit 115 Kilo, ich wäre eigentlich nahezu ready und muss jetzt da über 10 Kilo Muskelmasse wegmachen, das ist irgendwann auch absolut frustrierend. Also natürlich sagen jetzt da manche, ja, aber er war ja so gut platziert und da muss man das immer zwiegespalten. Also wenn, wie gesagt, Bodybuilding wirklich mit Leidenschaft betreibt, ist das nicht der Anspruch, den man an sich selbst hat. Man will besser werden, man will, reißt sich in der Offseason den Arsch auf, gibt Gas beim Training und um das dann alles wieder wegzukochen, nur um vielleicht dann mal zu sagen, okay, ich kann jetzt da mich wieder top platzieren, kann vielleicht mal den Mr. Olympia-Titel, wobei das, sage ich ganz ehrlich, für ihn auch ganz schwierig geworden wäre, weil ich einfach das so sehe, dass ein Mike Sommerfeld, wenn der richtig in Form kommt und bringt das Paket, der kann sich aktuell meiner Meinung nach nur selbst schlagen. Also ich bin da relativ überzeugt, dass der Mike der nächste Mr. Olympia in der Klasse wird, aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber ich kann das absolut auch nachvollziehen vom Urs. Was sich jetzt natürlich zeigen wird, da bin ich wirklich gespannt. Logisch ist auch, der Urs fängt jetzt in der Open erstmal von null wieder an. Das ist auch klar. Jetzt sieht man auch mal dann natürlich, wenn er sich mit offenen Jungs misst, wie sieht das Ganze dann aus. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Er startet ja jetzt in Mailand schon in 2 Wochen und dann in Offenbach, hat er angekündigt. Und dann wird sich aber auch zeigen, in der Off-Season, wenn er dann wirklich mal quasi ohne angezogene Handbremse arbeitet, da bin ich wirklich auch gespannt, seine aktuellen Schwächen, die er hat, inwieweit er die dann verbessern kann. Ob das wirklich alles entsprechend dann besser wird oder ob man einfach sagt, okay, du weißt es selbst, wie es ist, das hat auch nichts immer damit zu tun, wie jemand trainiert oder sonst was. Ein Teil von einer Muskelentwicklung, die hinterher hinkt, ist auch immer eine Genetiksache. Das weißt du genauso wie ich, da kannst du irgendwann auch machen, was du willst. Und da bin ich mal gespannt, wenn er jetzt einfach nicht mehr dieses im Hinterkopf hat, ich muss das irgendwann wieder abkochen. Wie ist seine Rückenentwicklung, wie ist seine Armentwicklung die nächsten Jahre dann? Das wird für mich eigentlich am interessantesten zu sehen. Was kann er da noch rausholen? Und dann muss man halt wirklich mal sehen, wie sieht er neben den anderen aus? Was denkst denn du jetzt? Da können wir jetzt eigentlich gleich mal überleiten zum Thema. Wir haben jetzt, wie gesagt, in gut 2 Wochen ist ja Mailand, steht auf dem Programm. Wie siehst du in Urs jetzt in Mailand? Gibt es da offiziell, ich glaube, eine Starterliste gibt es offiziell noch nicht. Aus deutscher Sicht wissen wir ja, der Tim startet, unser Holle startet. Emir, soweit ich weiß, glaube ich auch. Ich weiß jetzt nicht, ob von den Italienern, gehe ich einmal stark davon aus, dass eventuell ein Presti startet oder ein Musi noch, das weiß ich aber nicht. Aber ansonsten, ich glaube, der, wer eventuell Europa noch machen will, der Quinton Beastwood, der Kanadier, der, glaube ich, hat angekündigt, dass er Europa auch starten will. Wie siehst du jetzt den Urs aktuell, wenn der jetzt in Mailand startet? Was denkst du, was hat er da für Chancen?
Das ist extrem schwierig einzuschätzen, weil wir ja jetzt nicht wissen, wie der Urs aussieht, genau, wenn er nicht sich in so eine Klasse drücken muss.
Genau.
Und wenn man bedenkt, wie gut der Holle abgeschnitten hat bei seinen Wettkämpfen in der offenen Klasse,
ja,
auch letztes, auch in 2023 bei seinem Debüt in Italien, und dann in Prag, dann kann es wirklich schon sein, dass der, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass der Urs in die Top 5 kommt.
Bin ich mir auch relativ
sicher. So weit lehne ich mich aus dem Fenster, dass ich sage, auf jeden Fall Top 5. Ja. Und man muss dem Urs anrechnen, dass er wahrscheinlich auf dem Wettkampf die beste Präsentation von allen hat.
Ja.
Das, also keiner wird da besser posen als er. Und seine Körperstruktur gepaart mit der Präsentation seines Körpers und davon ausgehend, dass sein zusätzliches Körpergewicht zu seinen Gunsten gewichtet ist, sage ich mal, ja.
Ja, ja.
Muss ich sagen, dass er höchstwahrscheinlich sehr viele schlagen wird. Auch von den Profis, die du jetzt aufgezählt hast. Also ich kann, für den Holle wird es gefährlich, weil die sehr ähnlich sind. Ja. Aber das ist ja auch eine Show. Der ist auch gut in der Präsentation.
Das wollte ich gerade sagen. Also ich habe in Holle war ja vor gestern bei mir. Holle sieht sehr gut aus, ist nochmal ein bisschen schwerer geworden. Hat halt ein paar wirklich brutale Posen. Latzbrett von vorne, Doppelbizeps von vorne, Doppelbizeps Rückseite ist richtig, richtig gut. Das wird in der Tat sehr, sehr interessant, weil das beide ja, ich sage jetzt mal, die Classic-Typen in der offenen sind dann. Mit dem Holle, mit dem Urs, beide von der Präsentation her wirklich brutal. Das sind die Besten im Feld, ohne dass ich jetzt da die anderen alle kenne, die da starten werden. Das weiß man. Die beiden werden da richtig abliefern. Und das wird halt dann wirklich interessant. Das ist ja schon immer, war es ja schon immer, wenn du dann die Typen nebeneinander siehst, die verschiedenen. Ein Tim wird definitiv da auch in Topform aufschlagen. Ist natürlich vom Körpertyp her ganz anders. Ich bin wirklich auch sehr gespannt. Ich sehe es aber genauso wie du. Ich bin überzeugt, dass der Urs auch in Mailand schon weit, weit vorne dabei sein wird. Ja, aber wir munkeln jetzt da natürlich. Klar, wir wissen, ein Urs jetzt mit, ich denke jetzt mal, der wird da, ich weiß nicht, was er am Ende des Tages bringt, aber der wird definitiv nahezu 10 Kilo mehr auf der Bühne haben als bei der Olympia, dass man 8 Kilo vielleicht in den Dreh. Und so haben wir ihn noch nie auf der Bühne gesehen. Und dann im Vergleich zu den anderen wird das sehr, sehr spannend. Also ich bin auch mega gespannt. Mailand, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wer noch sonst da kommt. Den Quinton Beastwood, was ich angesprochen habe, den habe ich ja auch schon 2 oder 3 Mal live gesehen. Der ist von der Symmetrie her, von der Linie auch ein super Athlet. Der hat gut draufgepackt, Wobei ich auch dazu sagen muss, das, was ich da gesehen habe bei ihm, was er da drauf gepackt hat an manchen Stellen, das ist auch keine Qualitätsmuskulatur. Ich weiß nicht, was er sich da überall reingemacht hat. Also so habe ich auf jeden Fall gesehen. Aber trotzdem, der wird mit Sicherheit, wenn er starten sollte, wird der definitiv auch gefährlich. Und ansonsten, wie gesagt, offizielle Teilnehmerliste, glaube ich, gibt es noch nicht. Oder ich weiß nicht, wer da sonst noch kommt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass von den Leuten, die jetzt für die Olympia qualifiziert sind, dass da plötzlich jetzt noch wer startet. Das einzige so Kandidaten manchmal, wo ich mir nicht sicher bin, ein William Bonac oder so, der in Europa ist, da bin ich mir nicht sicher, ob der noch sagt, komm, das nehme ich mit oder mache ich mit. Da wäre ich mir nicht sicher. Aber von den anderen kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass da irgendjemand startet, die für die Olympia bereits qualifiziert sind. Aber William schließe ich nicht aus, dass der eventuell da sagt, ich mache noch mit.
Ja, weil der kann ja locker da von Holland nach Frankfurt fahren.
Ja. Schon.
Und ja, dann da. Der
ist meistens auch immer in Form.
Ja. Ja, der also ist ja in Form sowieso wegen Olympia.
Genau, der ist schon. Da sowieso in Form. Der ist auch einer, der ein paar Mal hintereinander oft Topform bringen kann. Der hat eine Muskelreife, eine Muskelqualität. Also da wäre ich mir nicht sicher, ob der plötzlich auftaucht. Das muss man sehen. Aber logisch, aus deutscher Sicht wird es interessant. Also ich gehe jetzt, wie gesagt, mal davon aus, dass der Emil auch startet. Wenn wir da mit Tim, Holle, Urs, Emil vier Deutsche am Start haben, das alleine wird schon sehr, sehr interessant.
Ah, der André Gerstner macht auch mit.
Ah, okay. Der ist ja im Prinzip auch gewechselt, ne?
Ja, und der Dings, der Georg.
Der Behringer?
Ja.
Startet der auch schon in Mailand? Okay, wusste ich nicht.
Ich hab gedacht, das weiß ich nicht, aber in Offenbach. Habe ich gehört.
Ja, Offenbach safe. Ja, Offenbach safe. Okay. Offenbach haben wir ja fast, ich glaube, was ich so gezählt habe, 8 oder 10. Also so wie ich jetzt bis auf dich, glaube ich, sind ja in Offenbach fast alle aktuellen deutschen Open-Jungs dabei. Das cool. Wird brutal spannend, ja.
Ja. War's das mit dem Thema?
Ja, also wenn du nichts mehr zu sagen hast, ich denke, wir haben das jetzt ausführlich nochmal angesprochen, bezüglich Urs und
ja, auch ich bin auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das wird spannend.
Ja, absolut. Absolut. Und das vielleicht nochmal kurz. Ich fand den einleitenden Spruch von dir gut, was du gesagt hast. Es ist seine Entscheidung und egal wer was sagt, ich sehe es genauso wie du, das ist seine Entscheidung und er muss damit happy sein und er ist damit happy. Also so wie ich das, also ja. mir ist fast so ein bisschen so vorgekommen, als ob ihnen so ein, ich will es nicht sagen, ein Stein vom Herzen fällt, aber
vom Herzen gefallen ist, absolut. Na,
so ist es mir vorgekommen und deswegen finde ich das auch mega. Ja, und wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute. Aber der geht sowieso seinen Weg, der Urs, also da bin ich überzeugt.
Nein, ich kann das genau, das mit dem Stein vom Herzen gefallen, das ist genau das, was ich auch gespürt habe, weil du musst dir mal überlegen, also und das können sich die Leute vor draußen auch überlegen, du machst jedes Jahr brutal Fortschritte und nur um dann wieder alles zu verlieren und jedes Mal, jedes Jahr wird der Prozess des sich in die Klasse drücken unangenehmer. Also es wird ja immer, immer schwerer für das, dass du immer schlechter aussiehst.
Ganz genau.
Das ist nämlich auch eine Sache. Pass auf, das wissen auch viele Leute nicht. Je weiter man sich runterdrückt, desto schlechter sieht man aus, finde ich. Ja. Also Ich garantiere dir eins, wenn ich mich runterdrücke, oder sagen wir der Urs jetzt, wenn der sich runtergedrückt hat früher, sagen wir mal so 3 Kilo ins Gewicht, fällt nicht so auf, da sieht man nicht komisch, da sieht man nicht irgendwie ausgelutscht aus oder sowas. Mhm. Wenn du irgendwann mal so weit bist, dass du dich 10 oder 15 Kilo
ja
in ein Gewicht drücken musst, da siehst du einfach schlechter aus. Da kannst du sagen, was du willst. Deine Muskulatur sieht dann leerer aus und schlechter als wie mit dem gleichen Gewicht 3 Jahre zuvor.
Ja, klar, genau.
Hundertprozentig.
Genau. Ja. Ja, du bringst auch nicht mehr, also das ist dann so eine scheiß Kombi. Du bist weder richtig hart, ist ja klar, wenn der Muskel richtig leer ist, kann ja auch nicht hart aussehen und du hast die Muskulatur aufgebaut. Das ist ja immer das, dass das leichter dann nicht härter heißt. Im Gegenteil, irgendwann sieht es genau andersrum aus. Zusätzlich wirst du irgendwann, man sagt man auch nicht umsonst, nach hart kommt dünn. Also das ist was, das ist ja weit weg von dem, was, wie gesagt, ein Bodybuilder haben will. Und ich kann es deswegen auch gut nachvollziehen. Ich habe ja, der Holle ist ja auch an diesem Punkt gestanden. Und ich habe ja einen Holle dazu geraten. Wir haben das damals in Prag ausprobiert. In diesem gleichen Jahr, wo er die Pro-Card gewonnen hat, ne, wo er ja gleich bei dem Profi-Debüt Fünfter geworden ist. Da war jetzt das Limit noch erreichbarer für ihn. Und da habe aber ich schon zu ihm gesagt, ich persönlich würde in die offene, weil da genau das Problem war. Man hätte das Training strategisch anders machen müssen schon mal. Ich habe zu ihm damals gesagt, Beine, das trainierst noch einmal im Monat, diesen Muskel so und so. Das will kein Mensch. Ne? Also da sagst du, für was mache ich das eigentlich? Und, das darf man auch nicht vergessen, ich habe als Coach dann zu ihm gesagt, ich übernehme diese Verantwortung auf Dauer nicht, weil ich gewusst habe, sich jedes Mal reinzudrücken mit ewig lang nichts mehr essen, entwässern etc. Und jetzt stell dir vor, du hast mal eine Back-to-Back-Show, was das für ein Körper für eine brutale Quälerei ist. Also teilweise wirklich am absoluten Limit auch, was die Gesundheit angeht, ne? Weil da machst plötzlich Dinge, wo man sagt, da kannst du die Leute auf gut Deutsch von heute auf morgen kaputt machen mit so einem Scheiß. Da bist du aber teilweise gezwungen, so zu arbeiten, weil du dich irgendwie reinpressen musst. Und wenn ein Athlet weiß, wenn er dann eine Back-to-Back-Show macht, schafft gerade sein Gewicht, dann klar, nach dem Wettkampf bist du wieder schwerer. Wenn du das ständig dann auch im Kopf hast, jetzt habe ich in ein paar Tagen wieder einen Wettkampf, muss mich wieder so runterdrücken. Das ist für einen Athleten eine absolute Katastrophe. Und ich habe dann auch gesagt, ich mache das auf Dauer definitiv nicht. Sag ich, dann muss wir anders machen oder musst keine Ahnung was machen. Aber dann war die Entscheidung auch schnell getroffen in die offene. Und jetzt wäre es ja beim Holle im Prinzip das Gleiche. Der wird jetzt, ich sag jetzt mal, mit 107 Kilo circa starten in Mailand. Und es war ja damals schon ein Irrsinn. Holle dürfte in der Classic Physik 94 Kilo haben. Also da braucht man ja gar nicht das Reden anfangen, das ist ja lächerlich. Also deswegen absolutes Verständnis und nicht nur Verständnis, das ist absolut die richtige Entscheidung, so muss man sagen. Weil wie gesagt, das sind die Jungs, die lieben Bodybuilding, die lieben den Progress, die wollen sich weiterentwickeln und nur so geht's dann. Alles andere wäre ein Unsinn.
Der Holle wäre in der Classic in der gleichen Gewichtsklasse wie ich, gell?
Wahrscheinlich. Gut möglich. Was dürftest du eigentlich? Weil das haben wir zu dir, ich weiß noch, bei dir gab es ja damals auch immer so Spezialisten oder Kandidaten, die gesagt haben, ja, der Roman, der soll doch besser in die Classic für die Klasse wechseln.
Kennst du? Ich meine nur, der Holle und ich, wir sind gleich groß, gell? So, wenn du uns so gesehen hast auf so Big Zone.
Nee, du bist größer als der Holle. Du bist deutlich größer.
Ja, vielleicht habe ich da ein paar. Auf jeden Fall ist der Urs größer als ich. Ja. Das heißt, ich bin so dazwischen. Ich glaube, ich darf 97 wiegen oder sowas.
Ja, das ist gut möglich. Ja. Du dürftest wahrscheinlich knapp an die 100 Kilo, 97 Kilo wiegen. Und wie gesagt, die Frage stellt sich ja gar nicht.
Da, wo ich aus dem Koma aufgewacht bin, nach dem Krankenhaus, weißt du, schon 2 Wochen lang intravenös Antibiotika, Koma, alles Mögliche. Da habe ich ein Video von mir gemacht, wo ich wieder zu Hause war. Da sah ich absolut, also ich schwör's dir, da sah ich aus, wie als ob ich in Auschwitz gewesen wäre.
Okay.
Und da war ich 107. Und da hätte ich noch 10 Kilo abnehmen müssen.
Ja, das ist unvorstellbar.
Um in mein Classic-Gewichtslimit zu kommen.
Genau.
Und da haben auch welche gesagt, mach halt jetzt Klassik. Da dachte ich mir so, nee, da müsste ich ja noch 10 Kilo abnehmen. Also die Leute haben immer keine Ahnung von dem Ganzen.
Das ist, wie gesagt, dafür machst du oder der Urs oder der Holle oder immer, wenn es so, so Athleten gibt, wo du sagst, die stehen vielleicht, weil sie eben, manche Leute denken das einfach, weil wenn jemand ein bisschen so die klassische Linie mitbringt, dann wird automatisch immer den Leuten suggeriert, er soll halt ins Classic gehen. Das ist ja ein Unsinn. Warum nicht ins Offene? Das, auch das offene Bodybuilding hat ja schon immer gelebt davon und das finde ich ja gut. Da kannst du ja jede Zeitspanne hernehmen. Im offenen Bodybuilding war es schon immer so, dass es diese absoluten Freaks gegeben hat. Und es hat schon immer die Ästheten oder die, wie man heute sagen würde, diese Classic-Athleten gegeben. Das war ja schon immer so und das macht es auch interessant. Na, ich finde das super, dass du diese Mischung einfach hast. Und da wird sich dann auch zeigen die nächsten Jahre, wie entwickelt sich das Ganze weiter. Aber man darf da nicht immer sagen, ja, nur weil jemand jetzt vielleicht nicht so der Massivste ist, wie jetzt du hast es gesagt, in deinem Fall ein Holle, beim Urs wird es genauso sein. Im Urs werden natürlich auch Muskeln fehlen im Vergleich zu anderen Superschwergewichtler, heißt aber nicht, dass er, ich habe es ja mal so schön gesagt, im Bodybuilding ist nicht nur die Linie entscheidend, aber umgekehrt genauso. Es ist letztendlich am Ende des Tages gewinnt derjenige, der alles am besten verkörpert. Na, diese ganze Kombination aus Muskelmasse, Härte, Linie, der insgesamt vielleicht am wenigsten Schwächen hat und da braucht man sich auch nichts vormachen, was letztendlich dann der Head Judge, wozu der halt an diesem Tag eher neigt. Der eine steht mehr auf die massigen Typen, der andere mehr auf die... Aber das ist ja nichts Neues, das war ja schon immer so. Und deswegen, wie gesagt, finde ich das super. Man muss nicht, weil man jetzt nur mehr so die klassische Linie repräsentiert, sich zwangsweise im Classic Physik irgendwie sich reindrücken. Das, wie gesagt, das ist nicht der Anspruch.
Ja. Was ich so gemerkt habe in Bodybuilding, man platziert sich am besten immer, wenn man sein eigenes Spiel spielt. Genau, also wenn man alle seine, da haben wir schon mal drüber geredet, wenn man alle seine Stärken maximiert und dahingehend voll auf Angriff geht. Du kannst,
absolut,
wie gesagt, nicht irgendwie was machen gegen jemand anderen.
Ja? Genau, genau.
Sondern du musst voll offensiv deine Stärken maximieren und dann erhältst du das beste Ergebnis. Also ganz genau. Der Urs kann jetzt nicht auf Markus Rühl machen.
Ganz genau.
Ich meine, könnte er schon, aber es wird zu einem schlechteren Endergebnis führen. Der Urs muss maximieren, was er hat. Und dann wird er der beste Urs werden, der er sein kann.
Genau.
Viele Leute oder vielen hat es damals auch ganz viel gekostet. Zum Beispiel, weißt du noch, in den 2000ern, wo alle so viel Masse haben wollten wie Ronnie Coleman?
Ja, ja.
Oder davor wie Dorian Yates?
Genau.
Und du kannst mir nicht erzählen, dass Leute wie Flex Wheeler oder sowas haben besser ausgesehen, bevor sie versucht haben, so massiv wie möglich zu werden, um den Dorian zu beschlagen.
Absolut, weil die haben sich ja teilweise, ja, bin ich voll bei dir, genau. Die haben sich teilweise selbst beschissen. Die sind dann teilweise schwerer angetreten und Leute wie ein Flex Wheeler oder so, der hat damals nur von seiner Symmetrie gelebt und wenn er die richtige Form gebracht hat, ich kann mich noch erinnern, als er die Arnolds damals gewonnen hat, als er den Nasser El Sombati geschlagen hat, der war da richtig brutal in Form. Das war sein bester Look, obwohl er da deutlich leichter war. Und das ist eins zu eins, wie du sagst, du musst deine Stärken beibehalten. Ich habe es zum Ronny damals zum Beispiel auch gesagt. Ronny hat damals, nachdem er Sechster bei der Olympia geworden ist, in der Offenen, hat er gesagt, jetzt noch schwerer und noch schwerer. Sag ich, nö, Ronny. Weil damit, wenn du mit 4-5 Kilo mehr oder selbst 6-7 Kilo mehr, zählst du immer noch nicht zu den Massigen, zerstörst dir vielleicht deine Mittelpartie, dann hast du gar nichts mehr. Du stichst eins zu eins mit deiner Linie, mit deinen runden Bubble-Muskeln und du musst eine super Form bringen. Und haben ganz viele Athleten, haben sich das im Prinzip kaputt gemacht oder haben sich, wie gesagt, teilweise selbst beschissen. Da sagen die, ja, jetzt bin ich diesmal 5 Kilo schwerer am Start. Hörst du ja auch bei Amateuren oder so genauso, ja, sagst okay, du bist 5 Kilo schwerer, aber dafür bist du ja bei weitem nicht mehr so, du bist eigentlich gar nicht schwerer. du hättest vielleicht mal leichter werden sollen, besser. Das ist immer, da haben manche Leute was im Kopf, weil die halt dann irgendjemanden sehen, was aber auch vom Körpertyp her ja ein ganz anderer ist. Und das ist in allen Bereichen so. Das ist von der körperlichen Entwicklung, das ist von der ganzen Präsentation, vom Posen her. Du hast, als wir das Video mal gemacht haben, das auch richtig gesagt. Wenn jetzt ein Tim versuchen würde, irgendwie mit Vakuumposen zu glänzen, Bullshit, das ist ein absoluter Blödsinn. A, passt das zu seinem Körpertyp überhaupt nicht. Und selbst wenn es andere machen, ja, zu denen passt, ist in Ordnung. Oder im umgekehrten Fall, wenn einer, der eher der ästhetische Athlet ist, wenn der plötzlich dann zu Rammstein auf der Bühne postet oder sonst was, erlebt es ja auch häufiger bei Amateurwettkämpfen oder so. Nein, man muss für seinen Körper das Beste rausholen und die Stärken versuchen, dann noch besser zu machen und nicht jetzt irgendwie versuchen, irgendwas anderes zu kopieren. Das hat vielen Athleten eigentlich schon, ich will jetzt nicht sagen, die Karriere versaut, aber die haben definitiv sich nicht weiterentwickelt, sondern sind eigentlich einen Schritt nach hinten gegangen. Und das ist einfach dann die falsche Entscheidung, ja.
Und eine Person, die es genau richtig gemacht hat und die eine ganze Karriere damit aufgebaut hat, war Dexter Jackson.
Mhm, genau.
Dexter Jackson ist mit Ich bin Dexter Jackson sogar Mr. Olympia geworden.
Ja, ja.
John, der hat einfach immer jedes Mal sein persönliches bestes Paket abgeliefert, hat nie versucht, obwohl er halt ganz oft gegen die verloren hat, zu sein wie Ronnie Coleman oder zu sein wie Jay Cutler oder sowas. Der hat einfach immer nur Dexter Jackson maximiert und es hat ihn zu 4 Arnold-Classic-Titeln und einem Mr. Olympia-Titel geführt.
Genau, das ist ein super Beispiel, ja. Der ist da seiner Linie treu geblieben, der hat einfach konsequent so weitergemacht und hat nicht auf Krampf irgendwie versucht, da jetzt irgendwie an die ranzukommen, weil es genauso ist, wie ich gesagt habe, es wäre wie beim Ronnie gewesen. Er wäre auch mit 5 Kilo mehr, wäre immer noch nicht massiv genug gewesen zu einem Ronnie oder zu einem Jay. Aber er hätte definitiv wahrscheinlich dann seine Härte nicht mehr gebracht. Das, was immer sein Vorteil war, die Härte gepaart mit seiner Struktur, hatte eigentlich keine richtige Schwäche gehabt. Diese runden Muskelköpfe, alles. Er hat seine Stärken ausgespielt und das muss man einfach erkennen. Und ja, da brauchst du manchmal auch jemanden, der dich da ein bisschen bremst, weil wenn die Leute dann so in den Strudel drin sind und sagen, und jetzt noch mehr und das noch, das ist, wie gesagt, manchmal genau der falsche Weg.
Ich sag's dir, ich persönlich bin auch schon immer kurz davor. Ich denke mir, jede Offseason denke ich mir, jetzt mache ich richtig brutal. Jetzt mache ich so und das. Und ich spritze meine Arme auf und du weißt, also wirklich, weißt schon, ja, weil ich weiß, dass andere das machen, gell?
Ja, ja.
Und dann denke ich mir, oh, jetzt mache ich so wie der und ich mache das und so und hier. Und dann denke ich, nein, du Vollidiot. Weil dann hast du genau diese Vorgehensweise wird dich deine Karriere früher kosten, als du sie eigentlich aufgeben hättest müssen. Also, weil, wie gesagt, ich lebe von meiner Mittelpartie und ich lebe von meiner Struktur und von meinen schönen Muskeln und so. Und wenn ich mir jetzt die Mittelpartie aufblase und irgendwie Ölarme und Ölschultern und so hab, dann sagen alle, ja, scheiße. Also war vorher besser.
So. Ja, absolut.
Aber ich kann den Gedankengang voll verstehen, also in beide Richtungen.
Ja, ich auch. Ich kann das auch verstehen. Deswegen sage ich ja, da brauchst du manchmal jemanden an der Seite, der dich da bremst und sagt, also wenn du das selbst nicht, weil manche sind da hin und her gerissen, dann brauchst du einfach jemanden, der dich da bremst und sagt, nein, mach das nicht, geh den Weg weiter. Das ist ganz, ganz wichtig.
Okay, jetzt sind wir schon ziemlich lange hier unterwegs, gell? 1 Stunde.
Ja.
Alles klar, Leute. Ich würde sagen, Manuel, für eine erste Folge war das ganz gut, oder?
Ja, eigentlich so wie, ja, wenn wir uns unterhalten, wir kommen dann vielleicht von einem Thema ins nächste. Aber ich denke, das ist für die Zuhörer ganz interessant. Wir kommen auch immer mal wieder alte Anekdoten. Du bist lange dabei, ich bin noch ein bisschen länger dabei. Ich hoffe, den Leuten hat es gefallen.
Ja.
Und wir haben auf jeden Fall immer Gesprächsstoff.
Bestimmt. Bestimmt. Weißt du, warum es den Leuten gefallen hat? Weil wir unserer Linie treu geblieben sind.
Ja. Genau. Kann man so sagen, ja.
Also Leute, wir möchten auch Zuschauerfragen in den nächsten Folgen beantworten. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die interessant sind, dann unten in die Kommentare. Wir können natürlich nicht euren Trainings- und Ernährungsplan für euch gestalten, aber wenn ihr interessante Fragen habt, die man vielleicht nicht einfach nur googeln kann, dann bitte haltet nicht zurück. Für alle eure Supplements, big-zone.de mit dem Code, was ist dein Code?
Manuel10.
Manuel10, meiner ist Rex10. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge auf dem Big Zone YouTube-Kanal. Viel Spaß im Training und bis bald.
Servus.